Unternehmer Jam Session.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ihr wollt auf dem Podcast-Thron neben Unternehmer Jam Session sitzen, das ist Fanfiction. Mit dieser Line angelehnt an Sammy Deluxe aus dem letzten Track von ihm, Roter Velour, produziert von DJ Desio, hatte ich glaube schon in der letzten Podcast-Folge von Unternehmer Jam Session erwähnt. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich habe mir vorgenommen, was ich mir schon so oft vorgenommen habe, aber selten eingehalten habe, eigentlich nie eingehalten habe, sowohl das Intro als auch das Outro kurz zu halten. Und im Intro macht es total Sinn, weil ich wieder im Intro zum Real Talk total viel blupsel. Deswegen einfach viel Spaß zum zweiten Mal zu Gast. Thomas Kuth, Steuerberater. Aber seid gespannt, wir reden erstaunlicherweise nicht über Steuerthemen. Viel Spaß mit dem Real Talk und dann hören wir uns nochmal ganz kurz im Outro wieder. Ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal zu Gast habe, Thomas Kuth, seines Zeichen Steuerberater, auch mein Steuerberater. Wir kennen uns, hatten wir gerade schon gesagt, schon über 15 Jahre oder 15 Jahre auf jeden Fall. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge aufgenommen und auch schon veröffentlicht, ging zum Thema Rechtsform, Steuern. Und jetzt erwarten wahrscheinlich alle wieder, weil du ja Steuerberater bist, dass wir wieder mal eine Folge zum Thema Steuern aufnehmen. Das wollen wir aber nicht tun, weil wir hätten jetzt auch kein richtiges Thema. Hat sich irgendwas, man könnte ja theoretisch sagen, 2023, gut, die sind ja schon ein bisschen fortgeschritten im Jahr, hat sich irgendwas Relevantes verändert, auf was man hinweisen sollte?
Jo, hallo Thorsten erstmal. Nein, also es ist halt so, Steuern ist sowieso langweilig, deswegen würde ich das Thema jetzt gar nicht aufgreifen wollen, sondern wir machen eher mal ein Thema, was auch die Leute unterhält und auch informiert. Nein, es ist also so, dass im Steuerrecht jetzt permanent jeden Tag passiert vieles, vieles Neues. Da ist jetzt aber auch nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, das würde jetzt hier einen Podcast, eine Folge füllen. Deswegen würde ich das Thema heute gar nicht jetzt so aufgreifen wollen, sondern hatte heute eher mitgebracht mal ein Thema aus der Praxis für die Praxis. Und zwar wirklich mal ein Thema, was ganz viele Unternehmer, die wir halt betreuen, das heißt wir sind, das ist die FRTG, Themen dahingehend, Onlinehandel und stationärer Einzelhandel. Das heißt also, der stationäre Einzelhandel heißt ja immer, der wird zu Grabe getragen. Und der Onlinehandel ist das einzige Mittel der Wahl, was dafür sorgt, um als Unternehmer heute noch als Händler erfolgreich sein zu können. Und wollte einfach mal da aus der Praxis mal erzählen, ist das denn tatsächlich so? Weil aus meiner Erfahrung heraus, gerade bei denen, die jetzt nicht nur reinen Onlinehandel machen, sondern auch versuchen jetzt als stationärer Einzelhändler oder überhaupt als Händler jetzt das Geschäft zu erweitern, um sich weitere Kundenkreise zu erschließen, sehr viele handwerkliche Fehler machen und einfach die ganz grundlegenden Grundsätze, wie man denn als Unternehmer erfolgreich ist, das heißt, also ich gebe nur das Geld aus, was ich auch habe und ich achte darauf, dass ich mit meinem wahren Einsatz, den ich tätige, auch tatsächlich auch noch Geld verdiene, dass da doch leider hier viele dieser Grundsätze einfach über Bord geworfen werden, einfach entweder aus der stillen Verzweiflung heraus, weil mir mein Geschäft wegbricht, oder weil ich einfach Verlockungen erliege, die sich in der Praxis gerade jetzt, ich sag mal, in den letzten 12 bis 24 Monaten einfach ergeben haben und was wir einfach in der Praxis auch festgestellt haben, einfach die Verlockungen schnellen Umsatzes erlegen sind. Ich hatte es leider jetzt beobachten können, aus verschiedenen Branchen halt heraus. Das sind einfach gestandene Unternehmen, die schon seit Jahren, Jahrzehnten oder teilweise auch schon seit über 100 Jahren bestehen. den Verlockungen dahingehend erlegen sind, dass sie gesagt haben, wir müssen unser Geschäft erweitern, wir möchten zusätzliche Kunden erreichen, haben entsprechende Marketingagenturen beauftragt, die für sie auch sehr erfolgreich sicherlich das Umsatzgeschäft angekurbelt haben, haben aber leider darin total übersehen, wie viel Geld sie denn eigentlich ausgeben, mit welchem wirtschaftlichen Erfolg. Das führte dazu, ich nehme jetzt ein Unternehmen jetzt hier auch aus Nordrhein-Westfalen, die Branche ist gar nicht jetzt so wichtig, alteingesessenes, über Jahre hinweg eigentlich erfolgreiches Unternehmen mit moderaten Ertragssituationen. Es war immer auskömmlich, aber jetzt nicht so, also der Ferrari war es halt nicht, sondern man hatte halt über Jahre und Jahrzehnte letztendlich sein Geld verdient und hat dann überlegt, was muss ich denn tun, um noch erfolgreicher zu sein? Und wie gesagt, ist dann eingestiegen und hat insbesondere Werbung hat über die normalen sozialen Medien dann aufgegriffen. Das heißt, über Instagram, über Facebook, über Google AdWords, das ist ja schon fast oldschool. Ist mir schon fast peinlich, überhaupt zu sagen, dass es das noch gibt. Und hat halt sehr schnell sehr viel Vertriebserfolg gehabt. Also es ging wirklich durch die Decke, die Umsätze innerhalb kürzester Zeit verdoppelt, verdreifacht. Und dann kam doch sehr stark die Ernüchterung, dass wir teilweise Vertriebskosten, das heißt also wirklich nur rein ausgegeben für die Werbung, 80% des Umsatzes für in die Hand genommen haben. Das würdest du als in einem normalen Geschäft würdest du das nie machen. Weil da würde ja jeder sagen, oh Gott, damit kannst du ja kein Geld mehr verdienen. Es ist aber halt so, dass halt dieses Unternehmen, dass diese Entwicklung und diesen Umsatzschub praktisch oder fast nicht überlebt hätte, sondern hatte nur dadurch halt überlebt, indem neue Gesellschaften mit frischem Geld aufgenommen wurden, weil sonst hätten sie es nicht geschafft.
Ja, ganz kurz, um das nochmal nachzuvollziehen. Das war ein reiner stationärer Händler vorher.
Genau, der im geringsten Umfang auch Versandhandel halt gemacht hat. Also das heißt, also wenn Kunden gekommen sind und dann gesagt haben, komm, ich möchte das gerne bestellen, die hatten sicherlich auf ihrer eigenen Homepage, die aber jetzt nicht besonders beworben wurde, konnte man auch Sachen bestellen. Mhm. Aber halt, es wurde nicht diese Werbung getrieben, um dann halt Kunden, die mich jetzt nicht kennen, sondern wirklich an Kunden deutschlandweit oder zumindest in der Dachregion, neue Kunden halt anzusprechen, was ja von der Idee her auch total gut ist und eigentlich ja auch wirklich Erfolg verspricht. Und dieser Umsatzerfolg ist ja auch eingetreten. Er ist nur viel zu teuer erkauft worden. Das heißt also, man hatte überhaupt nicht mehr im Griff gehabt, wie viel Geld gebe ich denn für Werbung aus und zu wie viel Umsatz führt es denn? Und diese Entwicklung, dass halt zu viel Geld für Werbung ausgegeben wurde oder wird, hat sich jetzt gerade in den letzten, ich sag mal, anderthalb Jahren, hat sich noch dadurch stark verschärft, dadurch, dass halt die Online-Werbung einfach unglaublich teuer geworden ist. Das heißt also, die großen Kanäle jetzt im Social Media, insbesondere halt Meta und Google, haben halt unheimlich die Preise angezogen. Das heißt also, meine Vertriebskosten, meine Werbung wird unglaublich viel teurer.
Die haben wahrscheinlich auch deswegen die Kosten anziehen können, weil die Nachfrage sehr hoch war. Weil ich habe es miterlebt, jetzt gerade durch die Corona-Pandemie, haben ja viele gesagt, also als dann Schließungen waren und so weiter, auch in der Gastronomie war das ja auf einmal beispielsweise so ein Thema, dass gesagt haben, okay, wir müssen jetzt liefern. Ne, unsere einzige Chance, wir sind geschlossen, wir müssen aufs Liefergeschäft setzen. Pandemien kommen immer wieder, kann immer wieder kommen, solche Krisen. Deswegen ist es doch jetzt mal ein guter Ansatz zu sagen, lass uns doch mal in den Onlinehandel gehen oder ins Liefergeschäft gehen in der Gastronomie. Ich weiß nicht, ob du da auch mit Mandanten Erfahrung gemacht hast und wie schwer, weil es klingt ja so einfach, komm, wir liefern jetzt einfach mal. Aber wie schwer das war für viele, das überhaupt umzusetzen. Und ich kenne auch sehr viele, die dann auch genau dieselbe Beobachtung hatten. Klar, wir machen auf einmal 500 Euro mit Liefern jetzt in der Gastronomie, aber haben sich dann mal irgendwann mal durchgerechnet, wie hoch das eigentlich erkauft ist, auch durch zusätzliche Manpower, die ausfahren mussten und so weiter. Und es war überhaupt nicht wirtschaftlich überhaupt nicht sinnvoll. Und ganz viele sind ja jetzt, wo auch wieder offen ist, ganz normal stationär, sind ja auch davon wieder weggegangen, weil die gesagt haben, okay, ist gar keinen Sinn gemacht. Aber das könnte ja dazu geführt haben, dass die Preise, was du jetzt gesagt hast, so explodiert sind.
Ja, nee, ist auch so. Das ist auch so, weil halt der Bedarf an Werbung im Internet ja so wahnsinnig zugenommen hat. Ja, dann warum sollte ich denn dann als Anbieter, der ja mehr oder weniger fast ein Monopol hat, warum soll ich das dann halt nicht mitnehmen? Warum soll ich damit nicht halt Geld verdienen? Genauso wie du gerade eben auch sagtest, mit dem Online für die Gastronomie, rate ich jedem von ab, insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel Auslieferungen nicht selber mache. Das heißt also, wenn ich bis zu 35% an Lieferando zum Beispiel namentlich jetzt ausgebe, damit kann ich kein Geld mehr verdienen. Also unter Berücksichtigung, nehmen wir jetzt nochmal Gastronomie, wissen wir haben drei Hauptkostenblöcke. Das ist einmal Personal, das ist Material, ne, und das ist Räumlichkeiten. Hm. Die Räumlichkeiten spare ich ja nicht, wenn ich ausliefere. Personal spare ich vielleicht ein bisschen und Material muss ich genauso haben. Aber wenn ich dann noch einem Vertriebspartner so dermaßen viel Geld geben muss, dann verdiene ich damit auch kein Geld mehr. Zumal ja die Preise im Außerhausverkauf ja meist noch niedriger sind als die inhäusigen Verkäufe. Das heißt also, auch da muss ich sagen, dass diejenigen, die jetzt hier rein auf das Liefergeschäft gesetzt haben und es nicht selber gemacht haben, auch nicht erfolgreich sein konnten. Das funktioniert einfach nicht.
Die sind quasi auf das Gleiche reingefallen, sage ich mal, was du mit deinem stationären Händler, weil die Vertriebskosten überhaupt nicht im Blick hatten. Und Lieferando wären ja Vertriebskosten jetzt im Vergleich zu deinem stationären Händler, der ins Online-Marketing gegangen ist.
Genau. Und verschärft wird es dann für die, die halt zum Beispiel auch noch den Vertrieb ergänzen. Das heißt also die normale Instagram-Story als Werbekanal dann halt nutzen und dann entsprechende Influencer denn dann halt beauftragen, weil auch diese Influencer aufgrund halt dieser gigantischen Nachfrage auch halt eine Kostenstruktur oder einen Honoraranspruch für sich einfordern, der das vollkommen uninteressant machen. Also wir hatten das auch jetzt mal, das ist ein anderer Online-Händler, der tatsächlich wirtschaftlich auch nicht geschafft hat, aufgrund der Vertriebskosten, weil auch wir da einfach zu Vertriebskosten gekommen sind, auch wieder bis zwischen 70-80%, die es einfach nicht mehr ermöglichen, überhaupt wirtschaftlich tätig sein zu können. Weil du ja natürlich ja deine Gemeinkosten, Mitarbeiterstamm, die du einfach nur haben musst, Material, du musst ja auch irgendwas zum Verkaufen haben. Das heißt, das musst du ja auch noch einkaufen. Und das muss ja dann von dieser schwachen Marge, die ja nach Abzug von den reinen Werbekosten noch übrig ist, musst du ja davon auch noch bezahlen. Das heißt also, du müsstest theoretisch so unglaublich viel Umsatz machen, dass du auch mit niedrigen Deckungsbeiträgen dann immer überhaupt noch profitabel bist. Aber du weißt ja gar nicht, wenn ich heute viel Geld in die Werbung ausgebe, ja, wie viel Erfolg bringt es denn überhaupt? Also das ist halt ein ganz, ganz schwieriges Geschäft. Und auch dieses Online-Geschäft, wenn ich viel Geld für Werbung ausgeben muss, muss ich auch genau schauen, für welche Produkte mache ich das denn überhaupt? Weil mein Interesse muss ja sein, einen möglichst hohen Anteil an Wiederkäufern ja überhaupt zu gewinnen. Ansonsten gebe ich 60% meines Umsatzes auf für jemanden, der einmal ein Produkt bei mir kauft. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich kaufe einmal einen Esstisch oder ich kaufe einmal einen Toilettendeckel.
Kann ich bestätigen. Habe ich einmal gekauft.
Ja.
Ich habe einmal in der WG gewohnt. Da habe ich einen Daniela Katzenberger Klodeckel gekauft. Das fanden wir total lustig in der WG. Und was noch viel lustiger war, als wir dann ausgezogen sind alle, dann wurde die Wohnung wieder angeboten über die ganzen Plattformen und so weiter, Immobilien-Scout und so weiter. Da war ein Foto vom Bad mit diesem Toilettendeckel.
Mit also, Daniela drauf.
Mit Daniela drauf.
Ach, ein Traum. Ja. Ein Traum. Aber das ist zum Beispiel genau so ein Produkt, wo ich ja solche Vertriebskosten überhaupt nicht akzeptieren kann, weil ich kaufe das Produkt jetzt einmal und vielleicht in 5 Jahren, wenn jetzt Daniela nicht mehr bei mir wohnt, dann brauche ich ja vielleicht mal wieder einen neuen. Das heißt also, wenn ich dann auch noch die falschen Produkte habe und zu viel Geld ausgebe, dann kann das nicht vom Erfolg gekrönt sein. sondern da muss man dann wieder sagen, ja, welche Werbekosten kann ich denn überhaupt akzeptieren und muss dann wirklich sehr vorsichtig kalkulieren und im Rahmen meiner Werbekampagnen, die ich ja dann führe und auch die Budgets, die ich dafür freigebe, muss ich schon wirklich sehr, sehr genau darauf achten und darf jetzt halt nicht dem erliegen, was, wie gesagt, meine Mandanten, die leider jetzt auf diese Situation halt hineingefallen sind, weil sie halt dem schnellen Erfolg aufgesessen sind und einfach nur gesehen haben, ich habe jetzt hier eine Agentur, die für mich mega tolle Werbung macht und damit ja auch wirklich erfolgreich ist. Wenn ich denn dann halt nur den hinzugeworbenen Umsatz sehe, dann waren die mega erfolgreich. Nur ich als Unternehmer bin überhaupt nicht erfolgreich, weil ich halt einfach damit kein Geld mehr verdienen kann, wenn ich das nicht im Griff habe. Deswegen, also es ist einfach so, klar, der stationäre Einzelhandel hat es im Moment schwer. Und der stationäre Einzelhandel muss halt überlegen, mit welchen Produkten habe ich denn überhaupt noch zukünftig eine Marktberechtigung. Und ich sehe halt die Marktberechtigung eigentlich im Wesentlichen nur noch für die Produkte, die, ich sag mal, erklärungsbedürftig sind, hochwertig sind, aber für Produkte, die, ich sag mal, relativ beliebig sind. Das heißt, ich hatte heute mal drüber nachgedacht, was ich einen Satz Batterien, also die kann ich auch im Internet bestellen. Oder wenn ich ein Auto habe und ich möchte jetzt einen Ölwechsel machen, dafür brauche ich keinen stationären Händler, sondern das kann ich mir bequem von der Couch aus halt bestellen und es wird mir geliefert. Es ist nicht zeitkritisch und es ist ein beliebiges Produkt, wo ich den Händler nicht brauche für eine Beratung oder wo es mir nicht wichtig ist, dass ich das Produkt, ne, fühlen, schmecken, anfassen kann. Das heißt also, der stationäre Einzelhandel wird nur noch dort überlebensfähig sein, wo er dem Kunden einen Mehrwert bieten kann, den der Onlinehandel halt nicht machen kann.
Den Daniela Katzenberger Klodeckel haben wir übrigens online bestellt.
Ja, genau, ja, aber das ist ja wahrscheinlich von Produkten her nicht so erklärungsbedürftig gewesen.
Nee, wäre vielleicht auch peinlich gewesen, ihn stationär zu kaufen.
Ja, vielleicht gibt's den ja sogar im Bauhaus oder Obi oder welchen Baumarktkette gibt's den denn dann halt auch. Aber wie gesagt, also ich sehe das halt so, also dass eigentlich der Handel nur noch dort halt wird überleben können, halt, wenn er einen Mehrwert bietet und der für den Kunden einen Wert darstellt. Der Onlinehandel versucht es ja genauso. Das heißt also, auch der Onlinehandel versucht es natürlich dem Kunden auch so leicht wie möglich zu machen. Auch mit allen Problemen, die damit verbunden sind. Wie zum Beispiel, ich möchte jetzt möglichst einfach bestellen. Das Bezahlsystem muss möglichst einfach sein. Nehmen wir mal die größte Plattform, die wir hier in Deutschland haben. Das ist ja nur wirklich total einfach. Und das Kunden, das Kauferlebnis wird ja vollkommen in den Fokus gestellt. Das heißt, es soll so einfach und bequem sein. Es muss möglichst schnell gehen. Weil wenn ich im Laden bin, kann ich es direkt mitnehmen. Bei dem anderen muss ich noch irgendwie drauf warten. Wenn ich mich aber auf ein Produkt freue, nicht auf den Klodeckel, sondern...
Ne? Ja, man ist auch drauf gefreut.
Ja,
okay. Also er kam sehr überraschend, weil wir waren sehr betrunken, als wir ihn bestellt haben. Deswegen.
Okay. Ne? Aber halt diese Alarm, das versucht der Onlinehandel ja auch, möglichst die Hürde für den Kauf und diese Nachteile, ich muss warten und wenn ich sehe, dann bin ich vielleicht doch enttäuscht oder ich kaufe mir mein Kleidungsstück halt in drei verschiedenen Größen, weil ich ja sowieso nicht weiß, welches passt und schicke dann zwei davon wieder zurück. Das versucht in der Onlinehandel ja auch möglichst bequem dem Kunden ja auch zu machen.
Und immer kostenfrei.
Ja, und immer kostenfrei, genau. Das geht ja auch alles zu Lasten von den Margen, die ich ja dann auch aus dem Verkauf heraus dann ja auch erzielen muss. Also deswegen würde ich auch keinem Mandanten je empfehlen, zum Beispiel Bekleidung jetzt im großen Stil jetzt online zu verkaufen, sondern du musst halt einfach Produkte nehmen, wo du nicht weißt, dass ich 60% wieder zurückgeschickt bekomme, weil die Leute das sowieso nicht haben wollen oder aus reiner Bequemlichkeit das dann halt machen.
Weil als kleiner Neuer kann man sich das ja gar nicht leisten. Dass man diesen Service anbietet.
Genau.
Also, ja, das ist ja, das erlebe ich ja ganz oft. Ne? Also dieses Online-Handel ist ja sehr beliebt jetzt im Moment das Thema. Aber viele beschäftigen sich gar nicht damit, sich das mal vernünftig durchzurechnen. Und du hattest vorhin eine Zahl genannt. Fand ich sehr beeindruckend, dass du diese wusstest. wie viele Internetseiten es in Deutschland gibt und wie schwer es ist, sichtbar zu werden online. Es klingt ja immer so leicht, ich mache eine Internetseite und dann kommen schon die Leute zu mir.
Genau, ja, das ist ja, genau, also ich hatte einfach nur mal gegoogelt gehabt, also wir haben über 2 Milliarden Internetseiten. Und wenn ich jetzt eine davon bin, zu Beginn, also ich meine, ich bin jetzt ja ein bisschen älter und aus dem Beginn des Internetzeitalters noch in den 90er Jahren, da war das ja der Knaller. Wenn man da und dort im Internet irgendwas einkaufen wollte oder konnte, das war ja der absolute Heilsbringer. Ja, aber man muss ja einfach nur mal reflektieren, wo liegt denn überhaupt der Unterschied zwischen dem normalen stationären Handel, für mich jetzt als Unternehmer, versus, ich mache jetzt einen Online-Handel. Klar, ich brauche kein Ladenlokal. Nee, ich brauche keine Verkäufer in der Form, die jetzt vor Ort unter Umständen jetzt Kunden beraten. Aber ich brauche trotzdem Lager. Also ohne den geht's nicht. Und ich brauche trotzdem jemanden, der die Bestellung bearbeitet, was denn stationäre Händler nicht braucht. Und ich brauche jemanden, der auch versendet und der sich um den ganzen Versand, den brauche ich als stationärer Händler, den brauche ich nicht. Das heißt also, ich tausche eigentlich viele Kosten aus. Und das, was ich eigentlich nur habe, ist, ich habe halt diese Regionalität halt nicht. Kirchturm plus 5 Kilometer, das habe ich natürlich im Onlinehandel nicht. Aber dafür habe ich aber auch keine persönliche Beziehung zu meinen Kunden, sondern versuche die persönliche Beziehung ja nur durch einen gefühlten, Kauferlebnis ja zu schaffen. Dadurch, dass ich jetzt bei dem Händler war es besonders einfach halt zu kaufen. Aber ansonsten kann ich ja überhaupt keinen Mehrwert für den Kunden bieten, der dazu führt, dass er sich jetzt an meinem Unternehmen halt gebunden fühlt. Weil im Zweifel verkaufe ich halt ein Produkt, was es auch schon 1000 Mal woanders gibt. Das heißt also, ich gehe auf die Seite von Amazon und überlege mir jetzt, ich möchte jetzt eine Vase kaufen. Da werde ich ja wahrscheinlich Hunderttausende von Produkten ja angeboten bekommen. Ja, wie will ich mich denn da als Händler, der auf der 75. Seite steht und insoweit sowieso vollkommen chancenlos ist, wie will ich mich denn so präsentieren, dass ich meinem Kunden einen Mehrwert biete, dass er das Gefühl hat, ich denke an Vase und denke an den Händler und bei dem möchte ich wieder kaufen, weil da war es schön. Wenn ich jetzt aber in einem Geschäft war und habe da festgestellt, boah, die haben eine tolle Auswahl und da kriege ich genau das, was ich haben möchte, dann gehe ich doch da eher wieder hin.
Ich muss gerade überlegen, warum wir auf die Idee kamen, Daniela Katzenberger Klodeckel zu kaufen. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, weil du den noch nirgendwo anders sonst halt hast kaufen können. Also deswegen, also dieser Online-Handel ist überhaupt nicht zu verteufeln, sondern hat vollkommen seine Berechtigung, wenn es das richtige Produkt ist. Und wenn ich aus meiner Sicht zumindest dann, wenn ich sonst Händler bin, einfach nur mein Produktportfolio oder meinen Kundenkreis halt erweitern kann. Aber diesen reinen Online-Handel mit Produkten, die ich jetzt bei Alibaba eingekauft habe, das heißt aus China nach Deutschland importiere und versuche damit halt erfolgreich zu sein, das ist schwer. Da muss ich wirklich sagen, das ist wirklich schwer. Wir kennen das aus Teilbereichen. Auch spannend, finde ich gar nicht verkehrt. Ich kaufe mir jetzt in China irgendein Produkt ein, ein Verbrauchsprodukt, bloß kein Produkt, was ich nur einmal verkaufe. Und mit diesem Verkaufsprodukt, das platziere ich dann bei Amazon, nutze Amazon als Fulfillment-Partner. Das heißt, sie machen ja alles für mich, Lagerhaltung, Versand und. Und schaffe mir damit mit einem Nischenprodukt, was ein Verbrauchsprodukt ist, ein passives Einkommen. Also das haben wir auch Fälle, da verdienen die Leute im Monat 500 Euro, 1000 Euro, wenn es mal gut geht, mit einem einzigen Produkt. Was einfach da nur nebenher dann quasi dann halt mitläuft. Weil du hast ja mit nichts was zu tun. Sondern du musst ja nur ein Produkt haben, was wahrscheinlich jetzt nicht noch 100.000 andere Händler auch anbieten. Das heißt, du musst einmal dir schon Mühe geben, mal zu überlegen, was könnte es denn sein und hast damit dann hinterher eigentlich relativ wenig zu tun. Nur das ist natürlich jetzt keine Alternative dazu. Ich hatte bisher ein Ladenlokal mit 500 Quadratmeter und überlege mir, was mache ich denn jetzt damit?
Ja, du hast ja vorhin sehr schön gesagt, du betrachtest das oder beurteilst das ja sehr gern oder beurteilst das auf Basis von wirtschaftlichen Ergebnissen als Steuerberater. Du kennst ja logischerweise als Steuerberater die ganzen wirtschaftlichen Ergebnisse. Hast du auch die Erfahrung gemacht mit Mandanten? Du hast ja, glaube ich, auch verhältnismäßig viel Gastronomie auch mit dabei. Jetzt während der Corona-Pandemie war ja auf einmal so ein Hype tatsächlich auch von Delivery-Konzepten. Die haben ja wirklich sehr, sehr gut performt während der Corona-Pandemie, was irgendwo auch logisch ist, wenn die stationäre Gastronomie, als die stationäre Gastronomie geschlossen war. Hast du auch Mandanten, denen das jetzt, ich sag mal, so ein bisschen auf die Füße fällt, jetzt wo die stationäre Gastronomie wieder offen ist, dass die auf einmal so mit so Umsatzeinbrüchen zu tun haben?
Ja, ist so. Das heißt, also das ist mit Sicherheit zu beobachten, weil auch da muss man ja wieder schauen, wer kauft denn ein, um es denn dann zu verzehren? Das heißt, um sich das dann liefern zu lassen. Das ist ja in der Regel, mittags funktioniert das. Das sind aber die, die sich sonst, was ich beim Bäcker irgendwas sonst gekauft haben, bei denen funktioniert es. Oder das sind halt die, die jetzt eher, ich sag mal, im Fastfood-Bereich dann halt unterwegs sind, um dann halt die Pizza vom Fernseher zu schauen. Die gab es aber vorher auch schon. Die gab es vor der Pandemie und die gibt es jetzt auch noch. Und also nach unserer Beobachtung ist es eher so, dass halt diese reinen Gastronomen, die nur beliefern, eigentlich nicht besonders gut dastehen. Die hatten sicherlich mal den Hype mal gehabt, weil sie schneller und besser aufgestellt waren, was jetzt den Lieferservice anging, als die das dann mal halbherzig mal vorübergehend mal angefangen haben. Aber auch da jetzt schwierig. Was heute sicherlich noch mit dazu kommt, ist deutliche Inflation seit dem Ukraine-Krieg. Die Leute haben einfach weniger Geld. Und das merken unsere Gastronomen auch. Das heißt also, der Kunde, der Gast, unabhängig davon, ob er nun bestellt oder in die normale Gastronomie geht entweder seltener oder er gibt weniger aus. Weil es ist ja so, ich kann ja auch in ein Cocktailhaus gehen, dann trinke ich halt einen weniger. Damit gleiche ich ja den Preisanstieg im Produkt, gleiche ich einfach damit aus. Oder ich halte mich dann den ganzen Abend an der Cola fest. Ja, das heißt also, die Gastronomen merken oder spüren schon Ausweichbewegungen, was die Kunden jetzt nun machen. Entweder wird dann halt einmal weniger im Monat halt essen gegangen oder es ist nicht mehr so aufwendig. Das heißt also, diese Preiserhöhungen, die sicherlich pro Produkt durchgesetzt wurden, führen nicht unbedingt dazu, dass du letztendlich besser hinterher verdienst. Es bleibt dir als Gastronom eigentlich gar nichts anderes übrig, als die Preise denn dann halt anzupassen. Aber dass das hinterher wirklich dann viel besser wird, dadurch, dass du halt einfach weniger Kunden hast oder weniger Essen rausgibst, das muss sich jetzt erst noch zeigen. Aber auch da, wie gesagt, klare Tendenz dahingehend auf das, wenn die Leute weniger Geld haben, dass einfach auf das, was nicht sein muss, einfach eher mal verzichtet wird. Weil wenn ich nämlich ja für Lebensmittel 20-30% mehr ausgebe und ich habe keine vergleichbare Einkommensveränderung, was ja der Regelfall ja ist, muss ich ja an irgendeiner Stelle muss ich ja was tun. Und dann ist es ja nur am einfachsten im Freizeitbereich, auf irgendetwas zu verzichten oder mich dann dort halt einzuschränken. Und sowas wie Kinobesuch oder Essen gehen, das ist ja nun mal etwas, da fällt es mir ja relativ leicht, darauf dann halt auch zu verzichten. Und genauso leicht fällt es mir ja auch, dann bestelle ich mir halt nicht die Pizza, sondern esse auch was anderes oder mache mir eine Tiefkühlpizza. Das ist ja, zumeist sind das ja Produkte oder der Lieferservice, den ich ja in Anspruch nehme aus Faulheit. Ich könnte es mir ja auch selber machen. Also das, ne, ich könnte mir ja selber einen Salat machen, wenn ich daran Spaß habe, preiswerter. Sondern das Preiswerte liegt mir ja nicht im Fokus, sondern ich verzichte ja darauf, weil ich sage, komm, ist ja egal. Tut mir ja nicht weh. Aber wenn es anfängt, mir weh zu tun, da verzichte ich einfach drauf.
Ja, also diese höre ich oft, diese Beobachtung. Tatsächlich, also von den gastronomischen Konzepten, die ich jetzt betreue als Finanzierungsberater, ist es tatsächlich so, dass die meisten Konzepte besser dastehen als vor der Corona-Pandemie, witzigerweise. Vor allem Konzepte, die eine spezielle Nische bedienen, wo jetzt vegan sehr im Fokus steht. Da sind die Konsumenten offensichtlich noch bereit, wirklich auch Geld nach wie vor auszugeben. Und ich betreue auch noch Lieferkonzepte, die nach wie vor sehr gut dastehen, aber die tatsächlich die Erfahrung gemacht haben. Und das hattest du, glaube ich, auch gesagt gerade, dass Lieferkonzepte sehr stark am Mittag, ne, wo Büros und so weiter die bestellen. Also ich sag mal, der klassische Bürokunde, der ist auch nach wie vor noch da. Der war auch während der Pandemie da. Was, wovon aber viele während der Pandemie profitiert haben, dass, ich sag mal, der Abendkunde, der konnte nicht mehr in die stationäre Gastronomie gehen, hatte vielleicht auch keine Lust, mit Maske und so in den Lebensmittelmarkt zu gehen, sich da zu bedienen. Der hat tatsächlich mehr bestellt. Deswegen hatten die auch so einen Umsatzpeak während der Corona-Pandemie. Der ist aber nicht komplett wieder weggebrochen, aber weicht doch dann jetzt offensichtlich wieder auf stationäre Gastronomie, was dazu geführt hat, dass, wie gesagt, es gab mal so einen Umsatzpeak während der Pandemie, galten ja auch so als Krisengewinner, in Anführungsstrichen, sage ich mal, so Lieferkonzepte. Und die sind jetzt quasi wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurückgefallen. Ich kann aber nicht tatsächlich, weil ich auch nicht so viel klassische Restaurants jetzt betreue, ich kann das nicht teilen, dass die Gastronomie jetzt so hart leidet, umsatzmäßig.
Ja, was aber immer auch noch da ein wichtiger Effekt ist, ist ja immer noch mit dem reduzierten Umsatzsteuersatz. Ja. Ne?
Absolut, absolut, klar.
Ja, und weil wenn der jetzt mal Ende des Jahres dann wirklich dann endgültig dann wieder entfällt, das ist schon...
Ja. Ist das schon sicher eigentlich, dass der... Das
zumindest ist ja aktuelle Situation. Muss man einfach sagen, wenn wir jetzt ein tollen jetzt ein Gastrokonzept machen, ich nenne jetzt einfach mal einen willkürlichen Betrag, 6 Millionen Jahresumsatz.
Ja.
Und ob du dann jetzt nun vorrangig 7% oder 19%, das sind ja Hunderttausende von Euro, die das halt ausmacht. Klar, denen hat das halt natürlich jetzt unheimlich geholfen jetzt in der Zeit. Und da muss man dann halt einfach mal sehen, wie es dann halt in Zukunft dann halt noch aussieht.
Ja, wobei stand nicht mal im Raum, dass es dauerhaft die 7% sein sollten.
Das kann gut sein.
Also das wäre, also ich glaube, wenn das jetzt zurückgedreht wird, wird es echt schwierig für die Gastronomie. Da geht ja auch gerade die DEHOGA sehr auf die Barrikaden und fordert, dass das dauerhaft bleibt, die 7%.
Ja, kann ich verstehen. Also, weil das wird sonst, also kann ich mir gut vorstellen, also so manchem Gastronomen sonst auch noch wirklich noch das Genick brechen. Ja, und dann gibt es dann irgendwann überhaupt keine Gründe mehr, überhaupt noch in die Stadt zu gehen. Weil, wie gesagt, der stationäre Einzelhandel leidet. Die Gastronomie ist ja noch da, um überhaupt noch Leute jetzt zum Beispiel in Fußgängerzonen halt zu ziehen. Nur wenn die auch noch sterben, ja, dann können wir eigentlich alle zu Hause bleiben und nur noch online bestellen.
Ja, dann sind wir wieder beim Eingang, dann muss man schnell alles wieder auf online setzen.
Richtig, genau. Aber das muss halt profitabel sein.
Das muss profitabel sein.
Und die Profitabilität, wie gesagt, das ist halt die Herausforderung. Und das war ja auch der Aufhänger oder der Grund jetzt hier für das heutige Thema, das einfach mal aufzugreifen. Der Onlinehandel ist nicht das Allheilmittel. Man muss da wirklich sehr, sehr, sehr genau schauen, wie viel Geld gebe ich aus, welche Produkte sind halt überhaupt dafür halt geeignet, um viel Geld in die Hand zu nehmen, um überhaupt denn dann halt eine entsprechende Vermarktung oder vornehmen zu können.
Ja, auch da gilt, wie bei jeder Geschäftsidee, man muss sich sorgfältig darauf vorbereiten, man muss es durchrechnen, man braucht ein USP. Und es ist eben nicht so wie, und das kommt mir auch, oder sitzen viele Menschen mir gegenüber, die sagen, ey, ich mache das Onlinehandel, ist doch super jetzt, ich habe ein tolles Produkt irgendwo, also vermeintlich tolles Produkt. Und es ist eben nicht so leicht, und das war ja auch der Punkt, wo du drauf hinaus wolltest, vor allem es rechenbar zu machen.
Richtig,
ne? Ja. Weil du hast ja das Beispiel genannt, verkaufen war nicht das Problem. Es haben die Leute abgenommen, die haben es gekauft, aber es war für den, der es verkauft hat, nicht rechenbar, weil es viel zu teuer eingekauft war.
Genau.
Ja, weil über die Vertriebskosten eingekauft
richtig,
war.
Richtig, genau. Ja, weil du würdest ja auch jetzt, wenn du jetzt ein normales Standardprodukt hast, würdest du ja auch nicht in jeder Zeitung oder Wurfzettel dafür machen und so viel Geld in die Hand nehmen, nur um damit halt den Umsatz halt einfach nur zu erkaufen.
Ja,
sondern die Profitabilität, das sind wieder die allgemeinen Grundsätze, die ich mal ganz eingangs mal angesprochen hatte, wie man halt Geld verdienen muss oder nur Geld verdienen kann.
Ja, mir kommt da noch eine ganz alte Kundenanfrage in den Kopf, die ist aber bestimmt schon 15 Jahre her oder so. war hier in Köln, hab ich noch in Köln gelebt, da saß eine Gründerin vor mir, die wollte kein Franchise, sondern in die Individualgastronomie gehen. Und die hatte den Ansatz, sie wollte einen Laden auf der Hohen Straße, also wer sich in Köln auskennt, Hohe Straße ist so Top-Einkaufslage. Da weiß man auch, was, nee, war sogar Schildergasse, glaube ich, was da Mieten kosten. Und die wollte einen Café eröffnen. Und damals waren diese ganzen Coffee-Stores so in. Und die hat total genervt, dass die ganzen Kaffees da so teuer sind. Wie kann man denn bei Starbucks, Voiten oder wie die alle heißen, ganz gegen die Konzept, wie kann man denn da 5 Euro für einen Kaffee ausgeben? Sie wollte einfach für alle Menschen da sein und hat gesagt, ich möchte, dass bei mir ein Kaffee 1 Euro kostet.
Ja.
Auf der Schildergasse. Da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch. Da hat man bestimmt auch ganz schnell ganz viele Leute, die für 1 Euro einen Kaffee kaufen. Aber wie viele Leute müssen das sein, die rechtfertigen auf Schildergasse wahrscheinlich 16.000 Euro Miete für 70 Quadratmeter Laden?
Ja, das könntest du schon, würde man wahrscheinlich schon hinbekommen. Da musst du nur am Tag ungefähr 3.000 Kaffee verkaufen.
Ja, genau. Und ob das hinkommt?
Genau, und das musst du ja erstmal schaffen.
Ja, ist genau das gleiche Beispiel, ne? Man muss halt sich, das ganze Ding muss rechenbar sein.
Ja, genau. Ja, ich hatte mal für die IHK mal in Solingen, das ist aber auch schon sehr, sehr lange her, mal ein Gründerseminar auch mal gehalten. Und da ging es dann einfach auch mal darum, halt mal so allgemeine Grundsätze mal zu berechnen. Wie kalkuliert denn man so ein Unternehmen? Das ist ja da praktisch ja dein täglich Brot. Und wir hatten es dann einfach mal andersrum mal gemacht und einfach mal gesagt, was möchtest du als Unternehmer denn verdienen? So, und das waren dann, waren dann zwei Gründer, die noch relativ wenig Idee hatten, was sie denn eigentlich machen wollten, aber wussten ganz genau, wie viel sie verdienen wollten. Wir sind dazu gekommen, dass sie 5.000 im Monat wollten sie schon haben. Und hatten dann eine unschlüssige Idee dahingehend, sie wollten auch, hatten mal drüber nachgedacht, einen Getränkemarkt zu eröffnen. Was ich ja schon als ganz großartig angesehen habe. Oder dann die Idee gehabt, ich mache eine Gastronomie auf. Und ich hatte jetzt im Rahmen dieses Seminars einfach das dankbar mal als mal entgegengenommen und einfach mal gesagt, ja, dann lass uns das doch mal rechnen. Und wir waren dann dazu zum Ergebnis gekommen, dass er, wenn er jetzt insbesondere zum Beispiel Softgetränke verkaufen wollte, dass er alle 2 Minuten jemanden haben musste, der tagtäglich bei ihm einkaufte. Alle 2 Minuten, ob das jetzt ein Montagvormittag ist oder Samstag zur Haupteinkaufszeit. Und dann überlegt an dem Standort, wird das wohl funktionieren? Und erstaunlicherweise waren wir zu dem Ergebnis gekommen, das wird nichts. Ne? Weil das einfach, das passt da einfach nicht übereinander. Und genauso ist es halt auch hier mit dem Onlinehandel. Auch da muss man einfach mal spitz rechnen, kann das überhaupt funktionieren? Ansonsten habe ich halt die Situation, ich kaufe ein Produkt ein, was ich sicherlich dann auch verkauf kriege. Ich habe meinen Vertriebserfolge und kommt nichts bei rum. Hatte ich auch mal gehabt. Eine Gründerin hatte auch Produkte über Alibaba in China eingekauft, die im Niedrigpreissegment und verkaufte hier Produkte im Preis zwischen 2 und 5 Euro. Wo ich dann auch mal ganz vorsichtig mal gefragt habe, ob sie denn glaubt, dass sie denn damit wohl Geld verdienen könnte. Ja. Hatten dann einfach nur mal exemplarisch mal 2 Produkte einfach mal rausgesucht und einfach mal überlegt, für wie viel wird es denn verkauft? Das kostete, ein Produkt kostete 2,50 Euro und lag im Einkauf irgendwie bei 50 Cent. Ich sagte, boah, ist das super. Dann erstmal überlegt, ja, dieses Produkt hast du jetzt gekauft. Wie viel musst du denn für den Transport, für den Einkauf denn bezahlen? Und wenn du es denn mal verkaufst, wie viel musst du dann noch Versand dafür noch bezahlen? Dann näherten wir uns schon den 2 Euro schon relativ nah an. So, das heißt also, klar, das einzelne Produkt war profitabel. Mal die Vertriebskosten jetzt für das Internetportal, sie hatte es damals über eBay verkauft. Das ging auch noch, das einzelne Produkt rechnete sich noch. Hatte ich mal dann kritisch gefragt, ja, wenn du jetzt an einem Paketversand 1 Euro verdienst, wie viele Pakete verschickt man denn dann so am Tag? Weil dann muss ich ja pro Minute dann überlegen, wie viele Pakete verschicke ich denn, damit ich dann hinterher mal zu einem vernünftigen Einkommen kam. Das führte dann auch mal, ihr war das dann auch so, sie verkaufte dann durchaus am Tag zwischen 50 und 100 Produkte. Nur wenn ich mir dann natürlich dann überlege, Mensch, dann hat sie dann am Tag vielleicht 50 Euro verdient, mit dem Aufwand, der da getrieben wurde, dann wäre, ohne jetzt irgendeinen Hörer jetzt beleidigen zu wollen, Taxifahren einfacher gewesen. Einfacher und risikofreier wahrscheinlich. Das heißt also, das, was ich da tue, wie gesagt, würde man ja sonst niemals auf die Idee kommen zu sagen, ich bin jetzt Unternehmer mit allen Risiken, die damit verbunden ist, und verdiene am Tag 50 Euro. Ich muss sagen, dann lass es besser bleiben. Weil dann lässt sich das Geld auch besser verdienen.
Ja, ich hab das auch. Ich mache mit der Sparkasse Köln-Bonn ja einmal im Quartal eine Businessplan-Veranstaltung. Und da geht es um das Thema Businessplan, bla bla bla, und Entwicklung von Geschäftsideen auch so ein bisschen. Und da ist auch das Thema immer Preisfindung. Und da tun sich ja echt viele schwer mit. Weil es ist so ein Irrglaube. Da bringe ich auch immer dieses Beispiel mit dieser, die einen für einen Euro einen Kaffee verkaufen möchte in einer 1A-Lage. Für viele ist es immer so, es ist einfacher, ein Produkt billig zu verkaufen und damit habe ich mehr Erfolg. Aber ich glaube, es trifft wahrscheinlich jetzt nicht auf alle Branchen zu und auf jede Geschäftsidee, aber tendenziell muss man immer dazu übergehen, eher im höheren Preissegment zu spielen, gerade als Neuer. Weil, was du ja auch gesagt hast mit dem Einkauf hier, weil wenn ich billig verkaufen möchte, muss ich billig einkaufen, herstellen oder was auch immer können. Aber im Normalfall kann ich das ja nicht als neuer Gründer, wenn ich auf dem Markt, ich kann diese Lieferanten nicht so verhandeln, dass ich gute Einkaufskonditionen bekomme, wenn ich noch nicht bewiesen habe, dass ich gewisse Stückzahlen und so weiter abnehme. Also von daher ist es tendenziell einfacher, irgendwo im Hochpreissegment zu spielen, als im Niedrigpreissegment, was Verkaufspreise angeht.
Ja, sehe ich genauso. Eben, weil es sich einfach dann einfach wahrscheinlich nicht rechnet oder einfach auch nicht rechnen kann von dem, was ich denn dann tue. Natürlich, ich muss es ja nicht sein lassen, aber es kann nicht das Einzige sein.
Ja.
Also deswegen sehe ich dann auch da wieder dann immer noch die Chance, wenn ich denn jetzt normaler Händler bin und ich habe die Möglichkeit, mein Geschäft zu erweitern, da würde ich immer sagen, mach das. Du darfst nur nicht davon abhängig sein, weil dann wird es schwierig. Also deswegen ist auch nicht der Aufruf, denn jetzt zu sagen, Onlinehandel ist böse oder Onlinehandel ist schlecht, er muss nur halt gut gerechnet sein.
Definitiv, aber trifft ja nahezu auf jede Geschäftsidee dann am Ende des Tages auch zu.
Genau, ja, man darf halt nur nicht diesen Verlockungen des schnellen Umsatzes, den darf man halt nicht erliegen. Ich kann auch ein Produkt für 1 Euro einkaufen, für 80 Cent verkaufen, dann werde ich auch unglaublich schnell meine Verkaufserfolge halt einfach auch einfahren. Klar, ich verdiene auch kein Geld, aber ich habe Erfolg.
Ja, das ist auch ganz oft, was ich im Franchising auch Franchise-Interessierten sage, wenn die Franchise-Konzepte beurteilen, ne, nicht immer nur auf den Umsatz gucken, sondern immer drauf schauen, was unten rauskommt. Das ist ja das Relevante. Am Ende des Tages, was du ja auch sagtest als Steuerberater, ne, du beurteilst anhand von wirtschaftlichen Ergebnissen. Bringt mir nichts, Millionen Umsatz zu machen, wenn ich damit kein Geld verdiene.
Genau. Ja, es ist ja so. Ich kann ja auch ein Produkt, was ich für 10 Millionen einkaufen und für 10 Millionen 1 Euro verkaufen. Dann habe ich 1 Euro verdient.
Ja.
Habe große Zahlen gedreht, aber nichts verdient.
Ja, vielen Dank bis hierher. Ich würde gerne noch zwei Dinge mit dir tun. Und zwar, ich habe noch zwei Kategorien in diesem Podcast. Das haben wir beim ersten Mal gar nicht gemacht. Die eine Kategorie nennt sich Freestyle.
Okay.
Und da sage ich jetzt einfach zwei, drei Stichpunkte oder kurze Fragen. Und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Das eine, was ich ganz gerne immer mache bei Menschen, die schon lange selbstständig sind, was du ja auch bist als Steuerberater. Weißt du noch deinen ersten Mandanten, was das für eine Branche, was das für ein Geschäftsmodell war?
Ein Dachdecker,
okay. Und was verbindest du mit dem Begriff unternehmerische Freiheit?
Selber zu entscheiden, tatsächlich, was tue ich, in welcher Form tue ich es und wie tue ich es.
Okay. Und folgst du der These, als Unternehmer braucht man auch immer ein bisschen Glück?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Und was ist deiner Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, die ein Unternehmer mitbringen sollte?
Leidenschaft.
Sehr schön. Und jetzt, zweite Kategorie, nennt sich Props. Das ist jetzt nicht vorbereitet, muss man mal an der Stelle dazu sagen.
Auf jeden Fall.
Man muss mal gucken, ob dir dazu spontan was einfällt. Und zwar frage ich meine Gäste immer, gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst für Gründer, Unternehmer zum Start oder zwischendrin einfach mal zu lesen?
Nein, fällt mir leider keins ein.
Okay. Gibt es einen Musiktipp deinerseits oder ein Lied, was du gerne hörst, wenn du schlecht drauf bist oder was dich motiviert oder wenn du gut drauf bist, um unternehmerischen Erfolg zu feiern?
Oh, das mache ich so selten, unternehmerischen Erfolg feiern. Deswegen wurde mir immer wieder gesagt, ich bin emotional jetzt immer so geradlinig.
Steuerberater.
Genau. Trocken und langweilig. Nein, Musiktitel würde mir jetzt so gar nicht einfallen. Ich höre aber auch kaum Musik, deswegen fällt mir
das. Du hörst kaum Musik, du bist schon so ein typischer Radiohörer.
Richtig, genau.
Das Radiosender?
Stimmt. Ich 1 Live oder WDR 2 oder Regionalsender.
Sehr schön. Dann vielen Dank bis hierher und wir sehen uns bestimmt nochmal wieder.
Ja, vielen Dank. Na klar, machen wir. Danke.
Jo, ciao, bis ciao. Dann. Ciao. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch den einen oder anderen Impuls aus dem Real Talk mit Thomas herausziehen. Und wenn es nur ist, einen Daniela Katzenberger Klodeckel sich anzuschaffen. Wie bereits im Intro angekündigt, halte ich auch dieses Outro kurz. Ich bin für heute draußen, wie meine Tochter aus den Schwimmflügeln. Sie schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich ist sie angekommen. Kleines Dennemann-Zitat noch zum Schluss. In diesem Sinne, hört gute Musik, geht ins Schwimmbad, genießt die Zeit und die Zeit vergeht wie im Fluge. Und dann heißt es wieder Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann alle wieder hören. Mic drop, 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 drop. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.